Ja?
Verwendung ist nicht sehr gut.
Kannst du denn den Kabel holen?
Was mache ich, um eine Nachricht, einen Chat zu schicken? I wrote it in there.
You write it either to everyone or on the person. You can send it to the person who's in it.
How do I send it though? I wrote it.
And then einfach return drücken. Okay. Wir wollen miteinander beten, bevor wir weitermachen. Beten wir zusammen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer Vater im Himmel, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Danke, dass wir diese Zeit haben, wo wir uns wirklich auf dein Wort konzentrieren, von dir lernen, auf deinen Weg besser zu gehen, um einfach die Wahrheit, die du uns geschenkt hast, zu begreifen mehr und mehr. Nimm mal das von uns, was uns von dir ablenkt. Schenk uns, Herr, ein offenes Herz für dich. In Jesu Namen. Amen. Könnt ihr euch setzen? Als ich mich in den letzten Tagen auf die Predigt vorbereitet habe, musste ich an unser Hauskreis denken, der am Mittwoch stattfand. Bei dem Hauskreis haben wir die Frage gestellt und besprochen: Was ermutigt dich in deinem Glauben und was entmutigt dich in deinem Glauben? Und als ich das nochmal durch den Kopf gehen ließ, was da alles gesagt wurde, da kamen mir zwei Bilder vor und ich dachte, okay, das, was mich entmutigt, empfinde ich als Last auf meinem Glauben. Wenn Menschen Erwartungen haben oder was auch immer, Dinge, die mich entmutigen, sind Dinge, die mich belasten oft auch. Auf der anderen Seite Dinge, die mich ermutigen, ist wie eine Oase, ja? Das ist richtig so Erfrischung. Man kann sich vorstellen, durch die Hitze gehen und dann auf einmal ist dieses schöne Wasser da, Schatten, ermutigend, erfrischend. Es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, was uns ermutigt und was uns entmutigt. Es kann sein, dass es bei jedem anders ist. Was mich ermutigt, ist nicht unbedingt etwas, was andere ermutigt. Es ist so, Menschen sind unterschiedlich. Es ist gut, wenn wir das auch voneinander lernen. Es ist natürlich besser, wenn wir das Ermutigende erkennen in uns oder in anderen, um das zu fördern. Ich möchte heute lesen von einem Ereignis, so praktisch eine Fortsetzung von letzte Woche, was sehr damit zu tun hat, ob wir etwas als ermutigen oder entmutigen empfinden. Und zwar, wir haben letzte Woche über die Gemeinde in Antiochia gesprochen, eine der ersten Gemeinden, wo wirklich bewusst gezielt Nicht-Juden angesprochen wurden und von Jesus erzählt haben und zum Glauben gekommen sind. Und das war nicht nur etwas, was jemand einfach die Idee hat, sondern ganz klar wird hier gesagt, Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Das heißt, Gott wollte, dass die Nichtjuden diese Botschaft hören. Ihr Pastor sandte Barnabas dorthin, das hatten wir letzte Woche gesehen. Er freute sich da, er hat sie auch ermutigen wollen. Und er holte den Saulus auf Tarsus, das ist nicht so weit weg von Antiochia damals. Und es war wirklich eine schöne Zeit für sie, eine wirklich gesegnete Zeit von Gott. Dort in Antiochia gingen Saulus und Barnabas auf eine Missionsreise, die erste große Missionsreise, wo sie in die Länder gingen, die nicht nur praktisch da an Judäa gegrenzt haben. Am Ende, wir haben nicht Zeit unbedingt alles da in Einzelheiten zu sehen, aber am Ende von dieser Zeit kommen Paulus und Barnabas zurück zu der Gemeinde in Antiochia. Und hier können wir lesen, am Ende von Kapitel 14, als sie in Antiochia eintrafen, riefen sie die Gemeinde zusammen, berichteten von ihrer Reise. In allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Gott war am Wirken. Ich kann mir vorstellen, als sie das erzählt haben, das war für die Christen, die Jünger in Antiochia, sehr ermutigend und stärkend zu sehen, wie Gott am Wirken war, nicht nur dort, wo sie sind, sondern in anderen Städten, in anderen Orten. Das ermutigt schon, wenn man hört, dass Gott woanders auch wirkt und nicht nur hier. Doch dann, mitten in dieser Zeit, wo sie so aufregend ist für sie, passierte etwas, was ich sage, ich nenne es einfach einen Dämpfer. Ab Kapitel 15 geht's los. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ärzten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. So, diese Leute aus Judäa meinten, sie mussten die Leute, die Nichtjuden, korrigieren. Warum sie da waren, also ist es nicht unbedingt so, dass sie extra dahin gereist sind, um diese Botschaft zu bringen. Es kann sein, kann auch sein, dass sie einfach geschäftlich dahin mussten. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall, diese Judenchristen wollten unbedingt, dass diese Menschen sich beschneiden und dieses Gesetz befolgen. Mit anderen Worten, sie wollten, dass sie zum jüdischen Volk dazu kommen. Und das als Bedingung, um dazu zu gehören, um gerettet zu sein. Du musst zu Gottes Volk gehören, sagt sie. Dazu gehört die Beschneidung und die Befolgung von den Gesetzen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Nichtjuden daran gedacht haben, was für Gesetze es im Alten Testament gab, über 600 oder was, das war für sie sehr bestimmt ermutigend. Ermutigend zu denken, jetzt soll ich all das machen? Oh, ich hätte so empfunden. Es kann gut sein, dass diese Juden, die hier sind, dass sie sogar sich auf Apostel berufen haben und sagt, okay, er hat das gesagt oder Petrus hat sowas gesagt oder Jakobus oder was auch immer. Die kommen ja aus der Gegend, aus Jerusalem vielleicht sogar. Paulus und Barnabas sind damit nicht einverstanden. Sie wehren sich mit allen Kräften dagegen. Aber die Judenchristen lassen nicht nach. Und so beschließt die Gemeinde, okay, ihr habt die Apostel euch darauf berufen, dann stehen wir hin und bekommen von ihnen selbst diese Antwort. Was wichtig ist. Okay? Wenn ihr diese Namen schon gebraucht, dann fragen wir sie selbst. So, wo wurden Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt, vielleicht mit diesen Juden aus Judäa, wissen wir nicht. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, als sie dahin waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gedacht haben, nee, wir lieber wieder auf eine Missionsreise, wieder zurück zu den Gemeinden, wo sie es besucht haben. Jetzt ist Zeitverschwendung, all das zu machen. Auf der anderen Seite haben sie es ausgenutzt. Denn gleich im nächsten Vers, da steht, von der Gemeinde in Antiochia feierlich euch verabschiedet, machen sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien, Samarien, das ist praktisch auf dem Weg nach Süden, und überall erzählen sie, was Gott getan hat unter den Nichtjuden. Für Paulus und Barnabas und nicht nur sie war die Tatsache, dass die Erlösung für Heiden auch offen war, Grund zur großen Freude. Und man sieht hier, in jeder Gemeinde, wo sie waren, sagen sie einfach, alle Geschwister bereiteten diese Nachricht große Freude. Sie haben sich gefreut. Nur in einer Gemeinde nicht. In Jerusalem. Sie kamen dorthin, erzählten auch dort, und dann kam wieder ein Dämpfer. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten, zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Moses zu befolgen. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Sobald wir dieses Wort hören, Pharisäer, woran denkst du? Pharisäer, das sind doch die Heuchler. Ja? Hat Jesus immer wieder von denen erzählt. Aber offensichtlich wird hier nicht gesagt, dass sie nicht zum Glauben, also dass sie nur anscheinend zum Glauben gekommen sind. Es steht schon, dass sie an Jesus zum Glauben gekommen waren. Das Problem war, ist, dass sie das beides miteinander zusammengebracht haben und so sehr, weil den Pharisäern war immer sehr wichtig, dass man das Gesetz Mose befolgt. Es war sozusagen, lag in ihrem Blut drin. Sie hatten aus der Geschichte ihres Volkes gelernt, wenn das Volk Israel das Gesetz ignoriert hat, wurden sie bestraft, ging es denen schlecht. Und da sagten sie, wir müssen daraus lernen, wir müssen das Gesetz ernst nehmen. Das Volk Gottes hatten sie auch viel Leid erfahren, ihre Identität. Für sie als Pharisäer war damit verbunden, dass man wirklich so ernsthaft wie möglich dieses Gesetz befolgt. Und weil sie sich als Volk Gottes verstanden haben, war es für sie klar, dass die anderen, die auch zum Volk Gottes gehören wollen, sich ändern müssen. Es ist beschneiden, um Gesetze folgen und so weiter. So wie wir, denken sie. Sie mussten Juden werden, um gerettet zu werden. Und da gab es eine lange, intensive Diskussion. Aber irgendwann, inmitten in dieser Diskussion, ich weiß nicht, wie lange die ging, steht nicht so genau, da stand dann Petrus auf. Ich finde das auch interessant, hier nebenbei gemerkt. Die Apostel haben nicht für sich in Jerusalem eine Sonderstellung. Sie waren Teil der Leitung, aber nicht mehr. Es gab keine große Hierarchie, wo praktisch sie gesagt haben und alle haben genickt, sondern sie haben teilgenommen mit den Ältesten zusammen an dieser Diskussion. Aber Petrus stand irgendwann auf und sagte, nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, lieber Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen, Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er, Gott, machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern, diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Nur durch seine Gnade. Und ich denke, wow, das saß. Denn danach gab es keine Diskussion mehr. Denn Petrus sagte im Grunde genommen, auch wenn es Leute hier gibt, denen das nicht klar ist, für Gott ist es klar. Er hat es gezeigt, er hat es bestätigt. Er hat seine Antwort gegeben. Sie gehören dazu. Und Petrus hat auch eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen, den niemand widersprochen hat. Er sagt, ihr wollt etwas von denen verlangen, was wir selbst nicht geschafft haben, nämlich dieses Gesetz zu befolgen. Und dann durften Paulus und Barnabas nochmal erzählen, was Gott durch sie gewirkt hatte, wie Gott gewirkt hatte unter den Heiden. Und dann durfte Jakobus reden. Jakobus war interessanterweise, gehörte nicht zu den 12 Aposteln, war wahrscheinlich der Bruder von Jesus, war ein Ältester in der Gemeinde dort. Für ihn stand fest, er bestätigte, was Petrus sagte, zitierte eine Prophezeiung aus dem Amos. Wir haben nicht die Zeit, um das alles zu lesen. Ihr könnt das lesen in Apostelgeschichte 15 dort. Und für ihn war die Diskussion beendet. Ja, Gott hat es gesagt. Prophezeiung gibt es, dass es kommt. Warum diskutieren wir hier? So hat er entschieden, mit ihnen der anderen, die Apostel und die Älteste, waren einig, beschlossen, einen Brief an die Leute zu senden, in dem ihre Entscheidung festgehalten werden sollte. Und sie schickten auch 2 Leute raus, die das bestätigen sollen, dass das wirklich der Brief ist, den die geschickt haben, damit das alles mit alle sehen können. Alle, vor allem die Juden im Ausland, dass es mit rechten Dingen zugeht. Dieser Brief ist interessant, was es sagt. Im Brief steht, die Apostel und die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem an die nichtjüdischen Geschwister in Antiochia und in ganz Syrien und Zilizien. Wir, eure Brüder, grüßen euch herzlich. Wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde ohne unseren Auftrag zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Wir haben daher über die Sache beraten und haben dann einmütig beschlossen, eine Delegation unserer Gemeinde zu euch zu schicken, als Begleitung unserer lieben Freunde Barnabas und Paulus, die ihr ganzes Leben in den Dienst von Jesus Christus, unserem Herrn, gestellt haben. Diejenigen, die wir ausgewählt und zu euch geschickt haben, sind Judas und Silas. Sie werden euch auch noch mündlich mitteilen, worum es geht. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung, auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur durch die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut und nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral oder Unzucht. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet euch richtig. Und nun, lebt wohl. Es ist interessant, dass er gleich am Anfang, der Brief beginnt damit, dass er sagt, die Apostel und Älteste an die nichtjüdischen Geschwister. Das heißt, sie beachten sich schon als Geschwister. Da ist keine Bedingung, zum Volk zu gehören. Und dann sagen sie ganz klar, diese Leute, die da sind, die sich vielleicht sogar auf die Apostel berufen, sind nicht von ihnen. Und was sie, das Beste ist eigentlich für die Nichtjuden, ist, was sie nicht sagen. Die sagen nicht, du sollst dich beschneiden lassen. Nein. Das war gar nicht die Frage. Also Barnabas und Paulus haben Recht behalten. Sie haben halt diese 3 Dinge hervorgehoben, die für sie wichtig waren in der Gesellschaft dort, vor allem wegen diesem Götzenopferfleisch und diesem Blut, weil eben man muss auch als Juden und Nichtjuden zusammenleben. Das ist wichtig. Und ich finde auch wichtig, wie als sie da ankamen, wurde dieser Brief vorgelesen und die Reaktion ist einfach, alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Judas und Silas waren Propheten und sie nahmen sich viel Zeit, den Geschwistern Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Dieser Brief hat sie ermutigt. Und Judas und Silas haben gestärkt darin. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, als der Brief vorgelesen wurde, dass es ein großes Ausatmen gibt. Puh, brauchen wir doch nicht. Ja. Das war ein wichtiges Ereignis. Das, was hier alles stattfand, das war wirklich ein entscheidender Zeitpunkt im Leben der Gemeinde, denn bis dahin war es offensichtlich unklar. Hier aber wurde ein für alle Mal erklärt, ob die Menschen, die Jesus nachfolgen, die Rettung, die von Jesus ausgeht, die Frage war einfach, hängt es davon ab, ob man zuerst Jude ist oder wird? Und die haben alle gesagt, nein. Wir haben eine wunderbare Botschaft der Erlösung. Die Rettung von Sünden und Schuld, ein neues Leben in Gottes Familie durch Jesus Christus. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, das eigene Leben in seine Hand gegeben, empfangen wir seine Gnade in diesem neuen Leben, lassen wir uns taufen, wir sind seine Kinder, Teil seiner Familie, Bürger in seinem Reich. Mit seinem Geist in uns, der uns führt, Kraft gibt, vor allem mit einer lebendigen Hoffnung auf die Ewigkeit. Es ist ein Geschenk, dieses neue Leben von Jesus Christus. Wir können nichts, aber gar nichts tun, um es zu verdienen. Aber immer wieder im Laufe der Geschichte des Christentums tauchten Gefahren auf, die das immer wieder in Frage stellten oder ein bisschen Nebel über die Sache zog. Die erste Gefahr, die hier gesehen ist, dass du musst etwas tun selbst, um gerettet zu werden. Das heißt, es ist schon Gnade, aber dann du musst tun und irgendwann trifft man sich in der Mitte. Du musst beschnitten werden, sagten die. Du musst diese Handlung machen. Du musst diese Lehre, diesen Menschen befolgen. Erst dann bist du erlöst. Eine Erst-Dann-Erlösung. Erst wenn du dies oder jenes tust, bejahst, dann bist du wirklich erlöst. Und die andere Gefahr für mich kommt auch durch die Hintertür. Indem Menschen sagen, nachdem du gerettet bist, okay, jetzt musst du dies machen, das machen, sonst könntest du deine Rettung verlieren. Oder man stellt in Frage, ob die Rettung wirklich gekommen ist, ob man wirklich gerettet ist. Ich habe schon Gesetze gehört wie, wenn du wirklich wiedergeboren bist, wenn du wirklich gerettet bist, dann würdest du immer gern die Bibel lesen. Immer mehr Freude in Christus haben, du würdest ein Feuer im Innern brennen, um zu evangelisieren. Das macht einen Teil von sein, aber das ist nicht eine Bedingung. Und denn manchmal hat man das, die Feuer, manchmal nicht. Manchmal hat man Freude, manchmal nicht. Das Freude ist ein Gefühl. Also wir müssen da sehen, dass es nicht von uns abhängt. Wenn wir das sagen, dann machen wir es von uns abhängig. Ich habe vor Jahren in einer Bibelstunde gesessen, also in den USA war es. Und da haben wir auch hierüber gesprochen, über die Rettung, über die Erlösung, über den Himmel. Und eine ältere Dame, ganz liebe, sehr, sehr gläubiger Mensch, die ich sehr schätzte. Sie sagt, ich hoffe, wenn ich dann sterbe, dass er mich aufnimmt. Ich hoffe. Und dass sie das sagt, da klang es für mich so ein bisschen Angst, dass es doch nicht geklappt, dass es doch nicht gereicht hat, was sie getan hat. Dass es vielleicht eine von diesen Fragen waren, die in ihrem Kopf gegeistert haben. Brauchst du noch was, um deine Errettung sicher zu machen? Also für mich war es so ein bisschen fast so, ich würde nicht sagen Angst, aber doch ein bisschen Angst, dass sie es nicht schafft. dass Jesus sie doch nicht annimmt. Diese Angst kommt nicht von Gott. Und Jesus will nicht, dass wir in Angst leben, dass wir unsere Erlösung verlieren können. Paulus drückt es so aus. Römer 3, Vers 23, 24. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das heißt, Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben, hat uns dadurch von der Schuld befreit. Wir nehmen das Geschenk an im Glauben. Punkt. Wir sind gerettet. Und es ist wichtig für mich auch zu sehen, ich habe auch mit einer jungen Dame gesprochen, die sagte, okay, das Problem ist, wenn ich sündige dann und ich da es nicht bekenne, dann bin ich verloren. Erst wenn ich bekenne, bin ich wieder gerettet. Dann kann er mir vergeben. Und damit habe ich ein großes Problem, weil das Bild, was in der Bibel am meisten benutzt wird für unseren Gott, von das, der Begriff, den wir am meisten hören, ist der Begriff Vater. Und ich habe zu ihr gesagt, und ich habe das immer wieder Menschen gesagt, was für ein Vater ist das, der jedes Mal, wenn wir sündigen, uns vor die Tür setzt, bis wir wieder sagen, es tut mir leid, und dann können wir wieder reinkommen. Was für ein Vater ist das? Es geht nicht darum, dass wir praktisch die Sohnschaft oder Kindschaft verlieren, wenn wir gesündigt haben. Aber klar ist auch, dass wir nicht gerettet sind, um unser einfaches Leben zu leben, wie wir wollen, weiterhin. Wir gehören in eine neue Familie. Gott ist unser Vater jetzt. Wir sind seine Kinder. Wie sollen wir uns als Kinder Gottes jetzt verhalten in dieser Welt? Das ist eine ganz andere Frage stellen, als einfach, was willst du tun, wonach hast du Lust? Ich habe wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür gesehen, als ich gelesen habe, eine Familie in den USA hat vor einiger Zeit, sie hatten selbst, glaube ich, 3 Kinder, hatten überlegt, ein Kind zu adoptieren. In den Philippinen hatten sie Kontakt und sie gingen in den Philippinen und die haben das Kind adoptiert. Und dann auf einmal sahen sie, wie dieses Kind 3 Geschwister hat, die alle wirklich aneinander gehangen sind. Und sie haben gesagt, okay, sie haben alle 4 adoptiert und in die USA gebracht. Und dann sagen wir, okay, alles gut. Ja. Ja und nein. Ja, jetzt gehören sie zu dieser Familie. Aber sie mussten lernen, was es heißt, in dieser Familie zu leben. Ja. Einmal haben sie erzählt, haben sie festgestellt, also sind 50 Würstchen, die da waren, um die Familie das Essen zu geben, die fehlten. Und dann konnten sie, eine der Kinder hat es genommen und in seinem Schublader gepackt, ganz weit hinten. Weil damals, die haben da auf der Straße gelebt, wenn du Essen findest, was tust du? Ja, du nimmst es, versteckst es, denn du weißt nicht, wann du wieder Essen hast. Okay, und jetzt ist ein Umdenken, muss stattfinden. Und das ist, glaube ich, wie es ist, wenn wir mit Gott leben. Wir lernen, was es bedeutet, sein Kind zu sein. Denn diese Leute damals, in diesem Beispiel, sie haben gesagt, wir würden euch, die haben zu ihren Kindern, diesen Kindern gesagt, wir würden euch nie auf die Straße setzen. Sie mussten lernen, dass sie diese Angst nicht brauchen. Was es bedeutet, dass sie unbedingungslos geliebt werden. Ja? Wir gehören zu Gottes Familie. Und da sagt Paulus in Epheser 5, werdet nun Gottes Nachahmer, geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Gottes Nachahmer, geliebte Kinder. Das heißt, ja, man sieht es in manchen Kindern, wie sie etwas genauso tun wollen wie ihr Papa oder wie ihr Mama. Ja, erkennt man das? Habt ihr das schon mal gesehen? Manchmal ist es wirklich erstaunlich, in meinem Fall kann ich denken, der Vater wollte Rasen mähen. Was heißt das? Ja, sofort hat der Sohn seinen Spielrasen mir rausgeholt und hat mit ihm Rasen gemäht. Ja? Also, immer wieder kann man das sehen. Die Kinder wollen wie die Eltern sein in manchen Dingen. So bleibt es nicht. Was man sich vielleicht wünscht, dass sie wo so, auf der einen Seite denke ich mir, ich möchte nicht, dass sie so wie ich werden. Sie sollen ruhig ihr eigenes Leben haben. Aber ihre Motivation ist nicht, weil sie müssen. Nicht, weil jemand gesagt hat, du sollst so sein wie dein Vater. Sondern sie lieben ihr Vater. Ja, Vater liebt sie. Und sie wollen so sein wie Vater oder wie Mutter. Und das ist ihre Motivation und das ist das, was wir hier, was Paulus sagt, ist eigentlich, ja, schaut auf den Vater. Das ist eine große Herausforderung. Gott ist ein liebender Vater. Wandelt in dieser Liebe. Liebt, so wie Gott liebt. Damit bist du ein Leben lang beschäftigt. Gott ist wahrhaftig. So, warum lügen wir dann? Wir sollen die Wahrheit sagen, weil Gott die Wahrheit, weil mein Vater die Wahrheit sagt, sage ich auch die Wahrheit. Gott ist treu. So halten wir auch unser Wort. Und halten auch unsere Ehen und Beziehungen zusammen. Unser Vater ist großzügig. So ist Habsucht für ihn ein Fremdwort. Geben ist doch seliger als nehmen. Also alles, was dieses Leben in Gottes Familie ausmacht, auch wenn wir vom Geboten da reden, das basiert auf das Wesen Gottes, wie er ist und wie er mit uns umgeht. Und wir lernen, dass wir unser Leben in seiner Familie als Christen, als Nachfolger, da gehört Zwang nicht dazu, sondern ein Ausdruck von Dankbarkeit. Da gehört nicht Angst dazu, dass wir doch unsere Rettung irgendwie verloren, wenn wir nicht genug getan haben. Sondern wir können einfach in jeder Tat, die wir tun, aus Dankbarkeit tun. Wir können nicht genug tun für den Herrn, weil er all das für uns getan hat. Das ist die Botschaft, die wirklich ermutigend ist, die wirklich befreiend ist. Denn es besteht nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe heraus. Unsere gemeinsame Aufgabe, und davon reden wir, dieser Gedanke von einander als Gemeinde, einander zu lieben, dienen und so weiter, ermutigen, ist gemeinsam diesem Gott treu zu bleiben. In seiner Familie. Wir brauchen nicht mit Angst rumlaufen, dass wir vielleicht die Rettung verlieren. Er wird uns nicht bei jedem Fehlverhalten vor die Tür setzen. Er hält uns fest. Aber eins tut er nicht. Er zwingt uns nicht, bei ihm zu bleiben. Wenn wir sagen, nee, wir wollen nicht mehr, dann sagt er, okay, bitteschön. Und das ist das, was immer wieder ermutigt wird. Bleib einfach dabei. Das ist die Ermutigung. Bleib mit ihm. Treu dabei. So werden wir unsere Belohnung bekommen. Als Kinder unseres himmlischen Vaters. Das ist mein Gebet für mich, für uns. Für jeden Tag. Lasst uns unseren Herrn lieben und einander lieben. So wie er wollte. Das ist eine Botschaft, die uns wirklich ermutigen kann. Beten wir zusammen zum Schluss. Großer Vater im Himmel, danke, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus gerettet hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das alles getan hast für mich, für uns. Wir haben uns in keinster Weise verdient. Aber aus deiner großartigen Liebe heraus hast du es getan. Danke. Danke, dass wir dich Vater überhaupt nennen dürfen. Was für ein Vorrecht. Danke, Herr, dass wir diese großartige Hoffnung haben, eines Tages dich vor Angesicht zu sehen. Stärke uns in diesem Wissen. Schenk uns Augen, die das sehen, was wirklich wesentlich ist. In Jesu Namen. Amen. Ich habe immer wieder jetzt, seitdem Christian das vor ein paar Wochen gesagt hat, immer wieder durch die Bibel, wenn ich durch die Bibel lese, merke ich Segensworte, die sie sprechen. Das habe ich für mich gemerkt und wurde, okay, jetzt werde ich die mal sagen. Hier ist ein Segenswort aus Hebräer 13 für euch alle, für die Woche. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten seine Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewiggültigen Bund besiegelt hatte. Dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Gott segne euch in dieser Woche. Wir laden auch ein, wir haben Kaffee hinten. Genießt die Gemeinschaft, ich glaube, es regnet nicht mehr. Kann man auch draußen genießen. Bitte drinnen Masken aufsetzen. Draußen braucht man sie nicht. Ich wünsche allen eine gesegnete Woche.
Thank you.